Es gibt diesen unsichtbaren Konflikt, von dem viele von uns gar nichts wissen. Und wir denken, das sei zufällig oder einfach normaler Alltag. Wir denken vielleicht, es sei normal, selbstmörderische Gedanken zu haben oder Hassgedanken. Und das sei einfach ein normaler Lebensweg. Oder ich bin ebenso. Dabei übersehen wir, dass es Dämonen gibt. Der Teufel ist da draußen wie ein brüllender Löwe, der versucht, uns zu verschlingen, wenn er könnte.
Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich sitze hier mit David R. und wir befinden uns heute nicht in unserer gewohnten Studioumgebung, weil wir gerade bei ASI Deutschland sind. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um über einige Rückmeldungen zu sprechen, die wir zu Davids Videos über geistliche Kampfführung bekommen haben. Wir haben auch einige dieser Videos gerade in Deutschland veröffentlicht und ich weiß, dass sie auch in anderen Teilen der Welt erscheinen. Und während wir sehr positives Feedback von vielen Menschen erhalten haben, denen die Videos geholfen haben und die nun ein besseres Verständnis davon haben, wie Dämonen und Satan uns angreifen, gab es auch einige kritische Stimmen. Und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um auf einige dieser Gedanken einzugehen. Also fangen wir gleich an. Wir haben hier einige Themen vorbereitet. Das erste lautet unser Alltagsleben in einer sündigen Welt versus dämonische Besessenheit. In deinen Vorträgen sagst du, dass alle negativen Gedanken von Dämonen kommen und du legst großen Wert darauf, Dämonen als Teil unseres täglichen Lebens zu tadeln oder zurückzuweisen. Ab welchem Punkt kann es gefährlich werden, ganz normale Alltagsangelegenheiten zu vergeistlichen? Ich habe dazu ein Beispiel. Ich glaube, es war in einem deiner Vorträge. Jemand versucht morgens seine Andacht zu halten, fühlt sich aber müde. Und du hast gesagt, man könne einfach den Dämon zurechtweisen. Ist das wirklich ein Dämon oder liegt es einfach daran, dass die Person kein Morgenmensch ist?
Also ich denke, was ich sagen wollte ist, es gibt Zeiten, in denen wir versuchen, unsere Andacht zu halten und offensichtlich wollen der Teufel und seine Engel nicht, dass wir das tun. Ich sage also nicht, dass in jedem Fall von Müdigkeit der Teufel dahinter steckt. Dennoch gibt es Situationen, in denen das durchaus so sein kann. Das Beispiel, das ich gegeben habe, ist folgendes. Viele Male, wenn ich mich hinsetze, um meine Andacht zu machen, werde ich plötzlich von einer Vielzahl von Gedanken überflutet. Und diese Gedanken können sein, ich muss eine E-Mail schreiben, ich muss jemanden eine Nachricht schicken, ich muss etwas für die Arbeit erledigen. Ein regelrechter Ansturm von Gedanken, der plötzlich auf mich einprasselt. Und ich weiß, dass die Dämonen versuchen, meine Zeit mit Jesus zu stören. Deshalb kann ich Gott um Hilfe bitten, damit sie das nicht tun, richtig? Und ich kann sie zurechtweisen. Aber ja, du hast recht, es gibt natürlich auch Fälle, in denen man einfach müde ist, weil man nicht genug geschlafen hat. Und ich glaube, ich spreche auch in meiner Serie, wie man die Bibel studiert, darüber, dass wir unser Herz darauf vorbereiten müssen, das Wort des Herrn zu empfangen. Dazu gehört auch, früh schlafen zu gehen, sich richtig zu ernähren, also die Ernährung, und sich mit ungelösten Konflikten oder Beziehungen auseinanderzusetzen. All das gehört dazu. Also ja, definitiv sage ich nicht, dass jedes Gefühl von Müdigkeit von Dämonen verursacht wird. Was ich noch hinzufügen möchte, wenn ich sage, dass unsere negativen Gedanken von Dämonen kommen, meine ich oft, dass der Einfluss von Dämonen ausgeht. Wir können einen negativen Gedanken aufnehmen und weiter über ihn nachdenken, Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in einem großen Kampf befinden. Der Teufel tut alles, was er kann, um uns zu Fall zu bringen. Er wird uns nicht einfach in Ruhe negative Gedanken denken lassen. Er wird versuchen, sie einzuführen, sie zu initiieren, sie zu verstärken. Und wenn wir das verstehen, dann müssen wir wachsam bleiben. Und ich denke, das Thema geistliche Kampfführung soll uns auch helfen zu verstehen, wie hilflos wir als Menschen eigentlich sind, dass wir mitten in diesem großen Kampf stehen. Es gibt diesen unsichtbaren Konflikt, von dem viele von uns gar nichts wissen. Und wir denken, das sei zufällig oder einfach normaler Alltag. Wir denken vielleicht, es sei normal, selbstmörderische Gedanken zu haben oder Hassgedanken. Und das sei einfach ein normaler Lebensweg. Oder ich bin ebenso. Dabei übersehen wir, dass es Dämonen gibt. Der Teufel ist da draußen wie ein brüllender Löwe, der versucht, uns zu verschlingen, wenn er könnte. Und wenn wir uns auf das Gebiet des Teufels begeben, indem wir Türen öffnen, Dinge anschauen, die wir nicht anschauen sollten, oder Musik hören, die wir nicht hören sollten, dann betreten wir sein Terrain. Dann bekommt er einen stärkeren Einfluss in unserem Leben und kann Gedanken einbringen, die wir gar nicht denken wollen. Und ich glaube, das war die eigentliche Aussage, die ich mit meiner Bemerkung meinte, dass Dämonen hinter vielen unserer negativen Gedanken stehen.
Okay, also nicht alles ist dämonisch, aber der Teufel ist nicht faul und wir müssen uns dessen bewusst sein. Denkst du, es besteht die Gefahr, den Fokus in die falsche Richtung zu lenken, wenn man zu viel darüber nachdenkt, was Dämonen tun, anstatt über Jesus nachzudenken?
Natürlich, ja. Mein Ziel ist nicht, dass wir den ganzen Tag über Dämonen nachdenken. Der Zweck der Videos ist wirklich, denen zu helfen, die bereits kämpfen, also die unter der Knechtschaft Satans stehen und mit Besessenheit oder Belästigung durch Dämonen zu tun haben, damit sie den geistlichen Kampf verstehen, der stattfindet. Aber wenn man sich die Serie anschaut, betone ich auch stark, dass wir die Waffen einsetzen sollen, die Gott uns gegeben hat. Und diese Waffen sind das Wort Gottes, eine Beziehung zu Jesus, Jesus in unserem Leben zu haben. Jesus ist die Lösung. Jesus ist derjenige, der uns hilft, diesen Kampf zu gewinnen. Wenn man also nur den ersten Teil anschaut, könnte man denken, es ginge nur darum, etwas über Dämonen zu wissen. Aber nein, das ist nicht das Ziel. Ich denke nur, dass die meisten von uns gar nicht wissen oder erkennen, wie präsent Dämonen sind und ständig versuchen, uns anzugreifen. Das ist die Realität. Darum geht es mir. Aber das Ziel ist nicht, ständig an Dämonen zu denken, sondern zu erkennen, dass es Dämonen gibt, die uns angreifen wollen und dass der Teufel ein Herr hat, das uns angreifen will. Doch durch Jesus Christus können wir den Sieg haben. Letztlich sollten wir uns auf ein Leben mit Jesus konzentrieren.
Ja, genau. Es ist also wahrscheinlich eine gute Idee, nicht nur einen Teil deiner Serie anzuschauen, sondern die ganze, um den Zusammenhang zu verstehen und den Fokus richtig auf Jesus zu richten, nicht auf die Dämonen.
Ja.
Okay, ein weiteres Thema wäre das Feld der Versuchung und das Zurechtweisen von Dämonen. Die Bibel gibt uns viele verschiedene Werkzeuge im Kampf gegen die Sünde. Das Zurechtweisen von Dämonen ist eigentlich keins davon. Sie nennt Satan zwar als Urheber der Versuchung, aber auch das Fleisch und die Welt. Ich habe hier ein Zitat von einem bekannten deutschen Evangelisten, der früher in der Pfingstbewegung war, Rudolf Eberzeuser. Er sagt, weil die meisten Befreiungsseelsorger Sünden und Bindungen im Leben der Hilfesuchenden ausschließlich durch das Wirken von Dämonen erklären, lenkt das von der eigentlichen Wurzel, der alten sündigen Natur, ab und hindert die Hilfesuchenden daran, ihre eigene Verantwortung für diese Sünden und den Weg zur wahren Befreiung klar zu erkennen. Nimmt das ständige Zurechtweisen von Dämonen also nicht auch ein Stück weit meine persönliche Verantwortung weg? Wie siehst du das?
Nun, das hängt davon ab, was du mit persönlicher Verantwortung meinst. Ich denke, unsere persönliche Verantwortung besteht darin, Jesus zu haben. Und der einzige Weg, diesen Kampf zu führen, ist, Jesus in unserem Herzen zu haben. Ich sage also nicht, dass wir ständig Dämonen zurechtweisen sollen. Aber es gibt Momente, in denen man das Bewusstsein hat, der Heilige Geist macht uns darauf aufmerksam, dass wir angegriffen werden. Oder man merkt, dass man versucht wird. Und wenn wir verstehen, dass dieser Kampf um unser Herz stattfindet, dann sehen wir, dass Gott uns Beispiele gegeben hat, in denen er selbst zurechtgewiesen hat. Jesus hat uns diese Beispiele gegeben, er hat Dämonen zurechtgewiesen. Als Petrus zu ihm sprach, sagte Jesus, weiche von mir, Satan. Da hat er den Teufel zurechtgewiesen. Wir haben auch Paulus, der Dämonen zurechtweist. Also zu sagen, dass es in der Bibel kein Beispiel für das Zurechtweisen von Dämonen gibt, stimmt nicht. Auch im Geist der Weissagung sagt Ellen White ausdrücklich, dass man Dämonen zurechtweisen soll. Vielleicht kann ich ein paar Zitate dazu teilen.
Klar.
Dann schauen wir in Child Guidance, Seite 93, Absatz 1, also CG 93.1. Sie schreibt, ich habe oft gesehen, wie das kleine Kind sich auf den Boden warf und schrie, wenn sein Wille in irgendeiner Weise gekreuzt wurde. Das ist der Moment, den bösen Geist zu tadeln. Ich denke, das ist ziemlich eindeutig. Der Feind wird versuchen, die Gedanken unserer Kinder zu kontrollieren. Aber sollen wir ihm erlauben, sie nach seinem Willen zu formen? Diese Kleinen können nicht unterscheiden, welcher Geist sie beeinflusst. Und es ist die Pflicht der Eltern, für sie Urteilsvermögen und Besonnenheit walten zu lassen. Ihre Gewohnheiten müssen sorgfältig beobachtet werden. Böse Neigungen sollen gezügelt und der Geist zum Guten angeregt werden. Das Kind sollte in jedem Bemühen unterstützt werden, sich selbst zu beherrschen. Wir sollten also unsere Kinder lehren, sich selbst zu beherrschen und erkennen, dass wenn sie die Kontrolle verlieren, es Momente gibt, in denen böse Geister versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Und Ellen White sagt hier ausdrücklich, das ist der Moment, den bösen Geist zurechtzuweisen. Es gibt noch ein weiteres Zitat, das wir einblenden können. Dort heißt es, Ältester White stand auf und sagte, ich bin bekümmert, der Geist des Herrn ist betrübt. Ich widerstehe diesem Einfluss im Namen des Herrn. O Gott, tadle diesen unreinen Geist. Ich wurde sofort erleichtert und erhob mich wieder über die Schatten, während ich Worte der Ermutigung und des Glaubens zu den Anwesenden sprach. Ihr Stöhnen und ihre Amens erschütterten mich. Noch einmal tadelte Ältester White den Geist der Finsternis, und wieder ruhte die Kraft des Herrn auf mir, während ich zu den Menschen sprach. Diese Werkzeuge des Bösen wurden daraufhin so gebunden, dass sie in dieser Nacht keinen verderblichen Einfluss mehr ausüben konnten. Hier beschreibt Ellen White also, wie sie von bösen Geistern angegriffen wurde und ihr Ehemann den Geist der Finsternis zurechtwies.
Das ist ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dem Zurechtweisen von Dämonen angesprochen wird. Roger Monod schreibt in seinem Buch More Incredible Answers to Prayer, dass wir Dämonen niemals direkt ansprechen sollten, nicht einmal, um sie im Namen Jesu auszutreiben. Denn dadurch würden wir göttliche Autorität für uns selbst beanspruchen. Was sagst du dazu? Sollten wir nicht besser Jesus bitten, die Dämonen auszutreiben, anstatt es selbst zu versuchen?
Ich werde dazu einige biblische Belege anführen und dann in den Geist der Weissagung schauen. In Lukas 9, Vers 1 heißt es, und er rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Später lesen wir in Matthäus Kapitel 10, dass Jesus 70 weitere Jünger aussandte und auch ihnen Vollmacht und Kraft gab, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben.
Aber war das nicht etwas Besonderes für diese Zeit? Denn wir haben heute ja nicht die Fähigkeit, Krankheiten sofort zu heilen.
Nun, schauen wir, was Ellen White dazu sagt. Das ist aus früher Schriften, Seite 227, Absatz 1. Ich sah, dass wenn die Gemeinde stets ihren besonderen, heiligen Charakter bewahrt hätte, die Kraft des Heiligen Geistes, die den Jüngern verliehen wurde, auch heute noch bei ihr wäre. Die Kranken würden geheilt werden, Dämonen würden zurechtgewiesen und ausgetrieben werden, und sie wäre mächtig und ein Schrecken für ihre Feinde. Also sagt N.White hier, dass wir, wenn wir unseren besonderen heiligen Charakter bewahren und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, das auch heute könnten. Sie spricht hier über die Gemeinde. Und so könnten auch wir heute diese Kraft haben, wenn wir den Charakter Gottes in uns haben. Wenn wir Jesus in uns haben, die Hoffnung der Herrlichkeit, wird er uns diese Kraft geben. Der Heilige Geist wird uns diese Kraft verleihen. Also es ist nicht wahr, dass wir diese Kraft heute nicht mehr haben könnten. Das ergibt keinen Sinn. Und dann sagt sie auch in Selected Messages, Band 2, Seite 353, Satan bemächtigt sich auch heute der Gedanken der Menschen. In meinem Dienst für die Sache Gottes bin ich immer wieder solchen begegnet, die auf diese Weise besessen waren. Und im Namen des Herrn habe ich den bösen Geist zurechtgewiesen. Das war also nichts, was Ellen White nur einmal oder ganz selten erlebt hätte. Sie sagt ausdrücklich, immer wieder. Das war in ihrer Zeit etwas ganz Gewöhnliches. Entschuldige, bitte mach weiter.
Kein Problem, aber müssen wir sie selbst zurechtweisen oder direkt zum Dämon sprechen, im Namen Jesu verschwinde? Oder sollten wir lieber zu Jesus gehen und sagen, bitte Jesus, treibe den Dämon aus für mich? Oder tun wir beides?
Nun, ich denke, in dem Zitat, das ich vorhin gelesen habe, bei der vorigen Frage, hat der Ehemann von Ellen White, also James White, den Geist der Finsternis selbst zurechtgewiesen. Er hat es also direkt getan. Man kann Jesus darum bitten, ja. Aber ich denke, Lukas 9, Vers 1 ist da ziemlich eindeutig. Jesus würde dir sagen, ich habe dir die Vollmacht gegeben. Du kannst es selbst tun. Du kannst mich bitten, aber du kannst es auch selbst tun. Ich glaube, wenn wir logisch aus Lukas 9, Vers 1 herausdenken, dann würde Jesus uns genau das sagen. Ich habe noch ein weiteres Zitat, das ich gerne lesen würde. Es stammt aus Das Leben Jesu, Seite 664, Absatz 4. Und das bezieht sich auf die Aussage, dass nur Jesus Dämonen zurechtweisen konnte, weil er göttliche Autorität hatte. Schauen wir also, was Ellen White dazu sagt. Er, Jesus, kam in die Welt, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, damit der Mensch durch ihre wiederherstellende Kraft erhöht werden könne. Gott wurde in ihm offenbart, damit er in ihnen offenbar werden könne. Jesus offenbarte keine Eigenschaften und übte keine Kräfte aus, die Menschen nicht durch den Glauben an ihn ebenfalls besitzen könnten. Seine vollkommene Menschlichkeit ist das, was all seine Nachfolger besitzen können, wenn sie sich Gott so unterwerfen, wie er es tat. Was sagt uns dieser Abschnitt also? Er sagt uns, dass alles, was Jesus auf Erden tat, er als Mensch tat, um uns ein Beispiel zu geben. Und wir können alles tun, was er tat, wenn wir Jesus in uns haben, so wie der Vater und der Geist in ihm waren. Und wenn Christus in uns lebt, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann sagt Jesus, alles, was ich auf Erden getan habe, könnt auch ihr tun. Natürlich klingt das schwer zu glauben, weil wir so etwas heute kaum sehen. Aber das bedeutet nicht, dass das, was Jesus sagte oder was Ellen White hier durch den Heiligen Geist sagt, nicht wahr wäre. Es bedeutet nur, dass heute nicht viele Menschen Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit in sich haben, nicht viele haben Glauben. Und deshalb hoffe ich, dass diese Zitate uns ein Verständnis dafür geben, dass es nicht nur Jesu göttliche Autorität war. Jesus war unser Beispiel. Und ausdrücklich geht es darum in Lukas 9, Vers 1 und Matthäus 10, Vers 1, dass Jesus seinen Jüngern diese Vollmacht überträgt. Und nicht nur den Jüngern seiner Zeit, sondern auch uns heute. Darüber hinaus sehen wir auch, dass Paulus und Petrus im Buch der Apostelgeschichte Dämonen zurechtwiesen. Wenn es also nur für Jesus gedacht war, warum konnten dann Paulus und Petrus Dämonen austreiben?
Bei Paulus zum Beispiel heißt es ja, dass er es erst nach 3 oder 4 Tagen tat, als die Frau ihm ständig nachlief. War das also nicht eher ein besonderer Fall oder eine Ausnahme?
Wenn es ein besonderer Fall war, warum steht er dann in der Bibel zu unserem Nutzen? Wenn es also ein besonderer Fall nur für Paulus gewesen wäre, dann glaube ich nicht, dass der Heilige Geist ihn für uns hätte aufschreiben lassen. Warum lesen wir das dann sonst? Zu unserem Nutzen. All das wurde festgehalten, damit wir wissen, wie Gott möchte, dass seine Jünger handeln, besonders im Buch der Apostelgeschichte. Dieses Buch zeigt uns, wie wir am Ende der Zeit auf die Kraft Gottes vertrauen können, wie wir ein vom Geist erfülltes Leben führen sollen. Nicht nur, um in unserem eigenen Leben Sieg zu haben, sondern auch, um denen zu helfen, die unter der Knechtschaft Satans stehen, Freiheit zu finden. Und das ist letztlich der Grund, warum wir das tun, zumindest warum ich das tue. Ich habe Gott ein Versprechen gegeben, als meine Frau befreit wurde, dass ich jedem helfen würde, der zu mir kommt. Ich tue das nicht, weil es mir Spaß macht. Es gibt nichts Angenehmes daran, sich mit Dämonen zu befassen. Es gibt nichts Angenehmes daran, sich damit zu beschäftigen. Es kostet viel Zeit, viel Kraft und viel Mitgefühl, um denen zu helfen, die unter Satans Macht leiden. Es ist leicht, das Ganze zu kritisieren, bis man selbst oder jemand aus der eigenen Familie angegriffen wird und man diese Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit spürt. Der Grund, warum wir das also tun, ist, Menschen zu helfen, die unter der Knechtschaft Satans stehen. Wir forschen in der Schrift, wir studieren den Geist der Weissagung. Ich persönlich suche darin gründlich auf der Suche nach Antworten. Wir alle, mein Team, alle, die aufrichtig beteiligt sind, wir tun unser Bestes, um es richtig zu machen. Wir wollen es richtig machen. Und wenn uns jemand aus der Schrift oder aus dem Geist der Weissagung zeigen kann, wie wir es besser machen können, dann nehmen wir das gerne an. Wir würden uns freuen, das zu übernehmen.
Danke, wir möchten jetzt etwas tiefer in das Thema Krankheiten einsteigen. Können wir sagen, dass bestimmte Krankheiten, zum Beispiel das Tourette-Syndrom, definitiv durch dämonische Aktivität verursacht werden? Es gibt ja viele mögliche Ursachen für Depressionen zum Beispiel, etwa einen Vitamin-B12-Mangel oder hormonelle Störungen. Martin Luther litt unter Depressionen, Ellen White ebenfalls. Sind also alle psychischen Krankheiten dämonisch?
Demonic, what's your view on that?
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass jede psychische oder körperliche Krankheit dämonischen Ursprungs ist. Und ich behaupte das auch nicht in meinen Videos. Was ich jedoch teile, basiert auf unserer Erfahrung. Denn wir haben Menschen mit bestimmten Krankheiten wie bipolarer Störung oder Schizophrenie geholfen. Wir haben erkannt, dass es in jedem dieser Fälle dämonischen Einfluss oder Angriff gegeben hat. Und daher, wenn ich jemandem mit bipolarer Störung oder Schizophrenie helfe und wenn sie zu mir kommen, dann gehe ich grundsätzlich davon aus, dass geistliche Kriegsführung im Spiel sein könnte und dass Dämonen beteiligt sind. In anderen Fällen, wie beim Tourette-Syndrom, kann ich nur sagen, dass es einige Fälle gab, in denen geholfen werden konnte, aber ich habe nicht genug solcher Fälle gesehen oder nicht genug Menschen geholfen, um das mit Sicherheit sagen zu können. Aber wir waren auf jeden Fall in der Lage, einigen von ihnen zu helfen. Daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass das in jedem Fall so ist. Und ich denke auch nicht, dass ich das behaupten möchte. Aber es gibt definitiv psychische Erkrankungen, die mit dämonischer Aktivität in Verbindung stehen. Und das gibt tatsächlich vielen Hoffnung, die mit dieser Krankheit zu kämpfen haben und das Gefühl haben, dass es keine Heilung dafür gibt. Denn selbst der Psychiater wird ihnen sagen, dass die Medikamente, die sie nehmen, keine Heilung bewirken. Sie halten sie nur in einem bestimmten Zustand, damit es nicht schlimmer wird. Aber es ist keine Heilung. Also gibt das den Betroffenen Hoffnung. Nun, Ellen White, die mit dämonischen Angriffen oder Belästigung zu kämpfen hat, sie sagt das ganz klar, und ich habe gerade ein Zitat darüber vorgelesen, wo ihr Ehemann für sie betet. Und so wurde sie in ihrem Leben bedrängt, weil als Prophetin des Herrn der Teufel sie natürlich anzugreifen versuchte, genauso wie er ständig Johannes den Täufer angriff, genauso wie er ständig Jesus angriff. Es gibt also Fälle, in denen der Diener des Herrn bedrängt und angegriffen wird, weil er an der Schlacht teilnimmt und weil er an vorderster Front steht. Der Teufel wird einen wütend angreifen. Also müssen wir auch darauf vorbereitet sein.
Wenn wir uns körperliche Krankheiten ansehen, Tim Maddox zum Beispiel soll körperliche Krankheiten wie Malaria geheilt haben, indem er Dämonen austrieb. Was ist deine Meinung dazu?
Nun, ich möchte nicht für Tim sprechen. Er ist ein guter Freund, aber ich lasse ihn lieber selbst dazu Stellung nehmen. Doch zumindest in der Frage, ob es grundsätzlich körperliche Krankheiten gibt, die durch Dämonen verursacht werden, dafür haben wir Belege in der Bibel. Wenn wir zu Lukas Kapitel 4, Vers 39 gehen, Jesus heilte ein Fieber, indem er es zurechtwies wie einen Dämon. Bei der Heilung der Blindheit in Matthäus 12, Vers 22, weist Jesus die Krankheit zurück. Und dann die Stummheit eines Mannes, der nicht sprechen konnte. Also die Krankheit der Stummheit oder Sprachlosigkeit. Matthäus 9, Vers 33. Und dann den Gelähmten in Lukas Kapitel 13, Vers 16. Und dann gibt es einen Vater, der seinen Sohn bringt, in Matthäus 17, Vers 15, der an Epilepsie leidet. Und Jesus kümmert sich darum und treibt den Dämon aus. Das steht so in der Bibel. Also betrachtete und behandelte Jesus all diese Krankheiten wie eine dämonische Befreiung. Es scheint also eine enge Verbindung zwischen Krankheit und Dämonenbesessenheit zu geben. Ist das in jedem Fall so? Ich weiß es nicht, denn es gibt Situationen, in denen Jesus nicht auf diese Weise damit umgeht und sich entscheidet, auf eine andere Weise zu heilen. Also können wir nicht sagen, dass jede Krankheit eine dämonische Belästigung oder Besessenheit ist. Aber wir können ebenso wenig sagen, dass sie es nicht ist, denn in der Bibel haben wir Belege dafür.
Okay, wir haben also durchaus Beispiele dafür, aber man sollte wahrscheinlich nicht herumlaufen und bei jedem, der eine Grippe hat, Dämonen austreiben.
Ja, natürlich. Und wir sollten ohnehin nicht überall herumlaufen und versuchen, bei jedem Dämonen auszutreiben. Darüber können wir später noch mehr sprechen, also darüber, wie wir heutzutage generell damit umgehen.
Das nächste Thema wäre das Sprechen mit Dämonen. Ich weiß, du bist nicht Tim Maddox, aber er wird in denselben Dokumenten kritisiert, die uns zugeschickt wurden, und er ist ein guter Freund von dir. Vielleicht kannst du also etwas dazu sagen. Die Bibel verbietet ausdrücklich, mit Dämonen zu sprechen, zum Beispiel in der Geschichte von König Saul. Du hast selbst gesagt, dass du früher Dämonen nach ihrem Namen gefragt hast, das aber heute nicht mehr tust. Und du hast auch gerade erwähnt, dass du mit der Zeit in deiner Erfahrung und Erkenntnis darüber gewachsen bist, wie man mit solchen Situationen umgeht. In diesem Zusammenhang wird dir auch vorgeworfen, dass du Teile deiner Arbeit eher auf persönliche Erfahrung stützt als auf das Wort Gottes. Natürlich ist es wahr, dass bestimmte Dinge wie Rockmusik oder Horrorfilme zu biblischen Zeiten nicht existierten. Wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um, dass Gott durch Erfahrungen Dinge durchaus offenbaren kann und der Überzeugung, dass die Bibel dennoch die letztgültige Grundlage bleiben muss?
Als wir das alles zum ersten Mal lernten, habe ich verzweifelt darum gekämpft, meiner Frau zu helfen. Ich suchte überall und ich fand nur sehr wenige adventistische Quellen. Und als ich adventistische Quellen fand, waren sie, ehrlich gesagt, sehr vage und sehr verwirrend. Also suchte ich weit und breit, um meiner Frau zu helfen. Wer jemals in einer solchen Situation war, verzweifelt, um einem geliebten Menschen zu helfen, wird verstehen, in welcher Lage ich war. Ich sah mir vieles an, ich las vieles, und am Anfang glaube ich, dass Gott über unsere Unwissenheit hinweggesehen hat. Er sah unser Herz, unseren Wunsch, frei zu sein, meiner Frau zu helfen. Und so haben wir viele Fehler gemacht. Und wir taten Dinge, von denen viele sagten, und was ich auch in den Videos zugegeben habe, dass wir sie eher von den Pfingstlern gelernt haben. Aber nachdem meine Frau befreit worden war und ich begann, das zu teilen, habe ich wirklich intensiv in der Bibel geforscht und tue das weiterhin, sowie im Geist der Weissagung gesucht. Und wenn man meine Serie bei Jesus for Asia anschaut, über wie man seine Andacht vertieft, oder meine Serie über wie man die Bibel studiert, oder wenn man zu unserer Bibelschule kommt, dann wird man merken, dass wir das Wort Gottes und den Geist der Weissagung stark betonen. Unser Wunsch ist es, zu lernen und zu lehren, wie man die Bibel tiefgehend studiert und das alles auf das Wort Gottes und den Geist der Weissagung zurückgeführt und durch sie belegt werden sollte. Das ist es, was ich anzustreben versucht habe. Wenn man also meine Seminare anschaut, wird man sehen, dass ich sehr häufig aus dem Geist der Weissagung und der Bibel zitiere. Natürlich gibt es auch Dinge, die aus unseren Erfahrungen entstanden sind und die ich als Zeugnisse weitergebe, darüber, was Menschen geholfen hat, frei zu werden. Wir sammeln all das, um es mit anderen zu teilen, damit auch sie es erkennen können. Aber wir versuchen ständig, tiefer in das Wort Gottes und den Geist der Weissagung einzudringen, um zu prüfen und mehr zu lernen. Und in letzter Zeit habe ich wieder angefangen, die biblischen Geschichten zu studieren, in denen Jesus Dämonen austrieb. Und ich habe daraus sehr viel gelernt. Im vergangenen Jahr habe ich außerdem Der Weg zu Christus studiert und einen Kommentar dazu vorbereitet. Das hat mir ebenfalls viele Einsichten gegeben über Glauben, was großer Glaube bedeutet, wie man Jesus tief im Herzen hat, und wie man mit Gefühlen im Gegensatz zum Glauben umgeht. Denn viele Menschen, die mit geistlichen Kämpfen, Depressionen oder psychischen Erkrankungen zu tun haben, haben Schwierigkeiten damit, dass sie ihren Gefühlen glauben und nicht wissen, wie sie ihren Glauben einsetzen können, um ihre Gefühle zu überschreiben. Ellen White spricht darüber in Der Weg zu Christus. Und sie spricht dort auch ausführlich über Reue und Bekenntnis, über das Verständnis der Liebe Gottes im ersten Kapitel. Und das habe ich in letzter Zeit mehr in unsere Arbeit integriert, also in die Unterstützung in unseren Beratungsgesprächen. Tatsächlich machen wir heute viel mehr Seelsorge als Befreiungsdienste, denn ich habe gelernt, dass man jemanden wirklich beibringen muss, größeren Glauben zu üben. Die kananäische Frau, die zu Jesus kommt und ihn bittet, ihre Tochter zu befreien, Jesus lobt sie für ihren großen Glauben. Und so machen wir heute viel mehr Seelsorge als eigentliche Befreiung, weil wir in der Seelsorge jemanden lehren, Jesus in sein Herz aufzunehmen. Und wenn Jesus in ihrem Herzen ist, wird er sie führen, wie sie selbst Befreiung erleben können, oder die Dämonen werden automatisch fliehen.
Das heißt, man kann diese beiden Dinge nicht trennen. Man kann keine Befreiung ohne Seelsorge durchführen, denn sonst bleibt das Haus leer.
Ja, im Grunde sind es 90% oder sogar 99% Seelsorge. Die eigentliche Befreiung geschieht nur, wenn sich die Dämonen manifestieren und die Kontrolle übernehmen. Dann muss man sie zurechtweisen, beten und um Führung bitten, um die Kraft des Heiligen Geistes und Schriftstellen beanspruchen. All das findet man auch in meinen Seminaren.
Damit sind wir beim Thema Besessenheit. In der Bibel ist dämonische Besessenheit etwas, das sofort erkennbar ist. Der Begriff beschreibt keine Person, die normal spricht und sich gewöhnlich verhält. Die Schrift sagt uns nicht, woher Besessenheit kommt. Und sie sagt auch nicht, dass Sünde automatisch zur Besessenheit führt. Schließlich gibt es viele Ungläubige, die ein normales Leben in Sünde führen, ohne irgendwelche Anzeichen von Besessenheit zu zeigen. Könntest du bitte noch einmal den Unterschied zwischen dämonischer Belästigung, Unterdrückung und Besessenheit erklären?
Demonic harassment, oppression and possession.
Sure.
Klar. Nun, zuerst möchte ich sagen, dass es nicht stimmt, dass es in der Bibel keine Person gab, die normal sprach und sich normal verhielt, aber dennoch Dämonen in sich hatte. Maria Magdalena zum Beispiel, wenn man das Leben Jesu im Kapitel Das Gastmahl bei Simon liest, sagt Ellen White ausdrücklich, dass sie 7 Dämonen hatte und dass sie 7-mal zu Jesus zurückkehrte, bevor sie frei wurde. Und sie verhielt sich dabei sehr normal. Sie war also nicht wie andere Fälle. Aber Ellen White sagt, dass Jesus sie von den Dämonen befreite. Nun, ob das ein Fall war, in dem ein Dämon eine feste Festung in ihrem Leben hatte, sie belästigte oder ob sie tatsächlich besessen war, das sagt der Geist der Weissagung nicht ausdrücklich. Aber es klingt durchaus so, als ob sie besessen gewesen wäre, also dass sie Dämonen in sich hatte. Und Jesus befreite sie, obwohl sie sich äußerlich normal verhielt. Also, ich denke, deine andere Frage ist, was ist Unterdrückung, Belästigung und Besessenheit? Nun, ich beginne mit der Unterdrückung. Das ist am einfachsten. Unterdrückung ist der Angriff des Teufels und seiner bösen Geister auf Gottes Volk, wenn sie an der Frontlinie von Gottes Werk stehen, gegen den Teufel kämpfen und neues Gebiet für Christus gewinnen. Das ist also Unterdrückung. Und wir werden die Angriffe des Teufels immer spüren, selbst wenn wir keine offenen Türen haben, selbst wenn wir nicht besessen sind. Wir werden in irgendeiner Form immer den Angriff des Teufels spüren, während wir für Jesus kämpfen und Boden gewinnen. Das ist Unterdrückung. Was die Belästigung betrifft, Belästigung bedeutet, dass Dämonen uns stark angreifen. Vielleicht haben wir Türen geöffnet, Bereiche in unserem Leben, durch die sie Zugang haben, uns zu attackieren. Aber das ist keine Besessenheit. Sie greifen uns also stark auf verschiedene Weisen an und wir erleben diese Belästigung in unserem Leben, aber sie haben noch keine volle Kontrolle über uns. Besessenheit dagegen ist, wenn sie in uns sind und die Kontrolle übernommen haben, wenn sie uns Dinge tun lassen, die wir nicht wollen und wir sie nicht aufhalten können. Oft übernehmen sie dann vollständig die Kontrolle über uns, bringen uns dazu, Dinge zu sagen, Dinge zu tun, uns selbst zu verletzen und Ähnliches.
Okay, jetzt kommen wir zu einem sensiblen Thema.
Entschuldigung, nur noch eine Sache. Ab wann weiß ich, ob es Belästigung oder Besessenheit ist? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wann. Wann genau wird also die Grenze überschritten von Belästigung zu Besessenheit? Wir sollten nicht einfach herumlaufen und sagen, jeder sei besessen. Wenn jemand belästigt wird, müssen wir sehr vorsichtig sein und Gott um die Führung des Heiligen Geistes bitten, damit wir wirklich verstehen, wo jemand steht, und beten, dass Gott das offenbart. Aber trotzdem, ob jemand belästigt oder besessen ist, die Lösung ist dieselbe. Jesus Christus. Wir müssen Jesus in unserem Leben haben. Wir müssen Glauben haben. Wir müssen glauben. Ja.
Viele Menschen waren verärgert, dass du andere Christen als von einem Dämon der Irrlehre besessen beschrieben hast. Etwa, weil sie zum Beispiel die Lehre von der Dreieinigkeit ablehnen. Wie siehst du diese Aussagen heute?
Der Zusammenhang, in dem ich das sagte, war bezogen auf das Zitat von Ellen White, dass es einen Dämon der Irrlehre gibt. So wie es auch einen Dämon der Lust gibt, einen Dämon des Neids, ein Dämon des Zorns. Was also tut der Dämon der Irrlehre? Er versucht die Person, die an der Irrlehre festhält, daran zu hindern, die Wahrheit anzunehmen. Wenn ich also jemanden die Wahrheit näher bringen möchte, das geht nicht nur für die Ehelehre, sondern auch, wenn wir mit jemandem die Bibel studieren und er oder sie sie ablehnt, kann es oft, ja sogar sehr oft sein, dass der Teufel versucht, diese Person daran zu hindern, die Wahrheit anzunehmen. Daher war mein Punkt eigentlich, für diese Person zu beten. Ich sagte nicht, dass man sie aufgeben oder sich von ihr abwenden oder sie hassen sollte, sondern sie zu lieben und für sie zu beten. Denn wenn wir uns auf solche Debatten einlassen, werden alle nur wütend. Der Punkt ist also, man sollte aufhören, hin und her zu diskutieren und stattdessen für den Geist der Wahrheit beten. Und in meinen Botschaften diese Woche bei ASI habe ich darüber gesprochen, dass Ellen White in Das Leben Jesu sagt, dass eine der Aufgaben des Heiligen Geistes die eines Geistes der Wahrheit ist. Er ist der wirksame Lehrer. Und wenn wir also in einer Debatte feststecken, ist es besser, innezuhalten und wirklich zu beten. Das war also eigentlich mein Schwerpunkt. Ich entschuldige mich, wenn das verletzend oder falsch rübergekommen ist. Das war wirklich nicht meine Absicht. Meine Absicht war, lasst uns beten. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns für die betreffende Person beten. Ich sage das auch in anderen Fällen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ein Familienmitglied scheint von Dämonen bedrängt oder besessen zu sein. Wie kann ich ihm helfen? Meine Antwort lautet immer, betet. Betet, dass Gott die Dämonen bindet und dass der Heilige Geist ihre Herzen überführt. Denn das muss zuerst geschehen, bevor man überhaupt etwas anderes mit ihnen teilen kann. Wir müssen beten, dass der Heilige Geist an ihren Herzen wirkt.
Also meintest du damit, dass man keine endlosen Debatten führen sollte, aber man kann trotzdem mit der Person sprechen und zum Beispiel Gemeinschaft mit ihr haben? Das wollten auch einige Zuschauer wissen.
Ja.
Kann ein wahrer Christ überhaupt besessen sein? Wir sind doch Gefäße des Heiligen Geistes und unter Gottes Schutz. Ist es nicht vielmehr so, dass Dämonen mehr Zugang zu uns haben, wenn wir offene Türen haben und weniger, wenn wir eine enge Beziehung zu Jesus pflegen?
Ich gebe dir dazu eine biblische Stelle. Markus Kapitel 1, Vers 23 bis 28. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass Jesus einem Besessenen begegnet. Und wo geschieht das? In der Kirche, in der Synagoge. Da sitzt jemand und betet und ist besessen. Also ist es möglich, dass Menschen, die in der Kirche sind, Dämonen in ihrem Leben haben oder sogar besessen sind? Ja, meine Frau ging in die Kirche, während sie besessen war. Und nun zur Frage, was sind wahre Christen? Ein wahrer Christ hat Jesus in seinem Herzen und hat Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein wahrer Christ. Aber die Bibel betont auch, dass es in der Kirche Weizen und Unkraut gibt. Also sind nicht alle, die in der Kirche sind, wahre Christen. Kann ich sagen, wer ein wahrer Christ ist? Nein, das können wir nicht. Und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Aber wenn jemand besessen ist, auch wenn er sich Christ nennt, dann hat er offensichtlich Christus nicht in sich, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in dem Moment nicht vom Geist getauft oder vom Geist geboren. Es ist also etwas geschehen, wodurch er Türen geöffnet hat, sodass der Teufel die volle Kontrolle über sein Leben übernehmen konnte. Aber ja, es stimmt auch, dass wir durch solche geöffneten Türen, etwa in den frühen Stadien, dem Teufel Zutritt verschaffen. Wenn jemand zum Beispiel süchtig nach Pornografie ist, am Anfang schaust du immer wieder Dinge an, die du nicht anschauen solltest, dann kann das irgendwann so weit gehen, dass der Dämon der Lust die volle Kontrolle übernimmt. Also ja, das ist möglich. Und es gibt auch andere Fälle wie bei Achan. Achan brachte etwas Verfluchtes ins Lager. Und dieses verfluchte Objekt brachte den Fluch über das ganze Volk Israel. Waren die übrigen Israeliten wahre Christen? Ich würde mal sagen, ja. Aber durch das, was Achan getan hat, kam Unglück über das ganze Volk Israel. Es gibt also viele Ebenen, auf denen man diese Frage betrachten kann. Ich würde nicht behaupten, dass ich das Ganze vollständig verstehe, also die Wissenschaft oder die abschließende Antwort darauf. Aber ich kann Beispiele nennen, wo wahre Christen von dem, was jemand anderes getan hat, betroffen wurden, wie bei Achan. Das beantwortet die Frage vielleicht nicht vollständig, aber es hilft uns zu verstehen, dass es tatsächlich Flüche oder verfluchte Gegenstände geben kann, die mein Zuhause beeinflussen, selbst wenn ich Christ bin. Es gibt Menschen in der Kirche, die besessen waren, wie der Besessene in der Synagoge. Und dann gibt es Fälle, in denen wir nach und nach die Türen öffnen, in den frühen Stadien, Stück für Stück.
Also haben wir grundsätzlich Gottes Schutz, und wenn Jesus in unserem Herzen lebt, können wir nicht besessen sein. Aber wir können uns bewusst entscheiden, diesen Schutz zu verlieren. Wenn ich zum Beispiel jeden Abend Horrorfilme schaue, werde ich irgendwann ein Problem bekommen.
Natürlich, ja.
Wenn wir uns jetzt die Befreiungen in der Bibel ansehen, dort finden wir kein Beispiel, in dem die Austreibung von Dämonen an bestimmte Bedingungen geknüpft wäre. Dennoch sagst du in all deinen Beispielen, dass eine Person erst dann frei werden kann, wenn sie all ihre Sünden bekennt. Wie bringst du das zusammen?
Ich stimme nicht mit der Aussage überein, dass es keine Bedingungen für Befreiung gibt. Schauen wir uns ein paar Geschichten an. Zum Beispiel Matthäus 15, Verse 21 bis 28. Die kananäische Frau, deren Tochter besessen war. Jesus lobt sie für ihren großen Glauben. Also war die Bedingung für die Heilung ihrer Tochter großer Glaube. Wie zeigte sie diesen Glauben? Zuerst musste sie ausharren, obwohl Jesus sie anfangs ignorierte. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, die Jünger demütigten sie und sagten, sie solle weggehen. Sie musste das ertragen. Und der dritte Schritt, Jesus nannte sie sogar einen Hund und sagte, ich bin nicht für Menschen wie dich gekommen, du bist ein Hund. Ich bin zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Und die Frau antwortete, ich bin bereit, ein Hund zu sein, gib mir nur die Krümel. Die Bedingung für sie war also, all das durchzuhalten, dieses scheinbare Ignorieren, die Demütigung, die Zurückweisung durch Jesus und die Jünger und trotzdem nicht aufzugeben. Und am Ende sagte Jesus, du hast großen Glauben. Also was war die Bedingung für die Heilung ihrer Tochter? Großer Glaube. Ich beginne zu verstehen, während ich denen helfe, die besessen sind, sie müssen großen Glauben haben. Aber was bedeutet großer Glaube praktisch? In dieser Geschichte heißt es, du musst durch das Schweigen Gottes hindurch ausharren. Wenn du also mit unbekannten Sünden zu kämpfen hast, oder wenn der Heilige Geist dich auf bestimmte Dinge hinweist, auf geöffnete Türen oder verfluchte Gegenstände in deinem Zuhause, dann musst du das Schweigen Gottes aushalten. Am Anfang kann es sich so anfühlen, als würde Gott nicht sprechen. Aber du musst dranbleiben. Vielleicht fühlt es sich auch demütigend an und du fragst dich, warum muss ich das tun? Warum soll ich bekennen, umkehren, vergeben oder Unversöhnlichkeit loslassen? Das kann sich demütigend oder sogar beschämend anfühlen, und man will das oft nicht tun. Doch diese Frau zeigt uns, dass sie bereit war, das alles zu ertragen. Die zweite Geschichte ist die des Vaters, dessen Sohn Epilepsie hatte, oder wie manche Übersetzungen sagen, mondsüchtig war. Das steht in Matthäus 17, Vers 14 bis 21. Was war die Bedingung, damit Jesus den Sohn heilte? Die Bedingung war, Jesus sagte zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und der Vater antwortete, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was sagt er damit? Er bekennt, ich habe Unglauben in meinem Herzen. Er bekennt seinen Unglauben und bittet Jesus, hilf mir zu glauben. Er glaubt mit dem Mund, obwohl sein Herz noch Zweifel hat. Hilf mir, Jesus, diesen Unglauben zu entfernen. Das war eine Bedingung. Man kann nicht sagen, dass es keine Bedingung gab. Er musste Gott bitten, den Unglauben aus seinem Herzen zu nehmen. Und dann sehen wir in Markus 5, Vers 1 bis 20, die Geschichte der Gadarener, die beiden Besessenen. Selbst dort gab es eine Bedingung. Der Besessene musste zu Jesus hinlaufen. Als sie zu Jesus liefen, übernahmen die Dämonen die Kontrolle und schrien: Verschwinde, was haben wir mit dir zu tun? Aber Ellen White schrieb in Das Leben Jesu, dass Jesus die Herzen der Besessenen las. Und weil sie zu ihm liefen, haben sie Jesus durch diese Handlung gezeigt, dass sie frei sein wollten. Jesus erkannte in ihrem Herzen den Wunsch nach Befreiung und deshalb befreite er sie. Ihre Handlung, das Zulaufen auf Jesus, war bereits ein Akt des Glaubens. Ich glaube, dass die Dämonen alles taten, um sie davon abzuhalten, zu Jesus zu rennen. Sie mussten also mit ihrem Willen gegen den dämonischen Einfluss ankämpfen und sich mit aller Kraft zwingen, auf Jesus zuzugehen, vielleicht sogar unter Qual. Sie mussten gegen ihren Willen ankämpfen. In all diesen Geschichten ist die übergeordnete Bedingung dieselbe: großer Glaube. Aber dieser große Glaube zeigt sich bei jedem Menschen anders. Jeder hat seine eigenen Prüfungen. In den vielen Geschichten, die ich teile, spreche ich darüber, welche Dinge derjenige überwinden musste, um diesen großen Glauben zu zeigen. Um zurück zur Geschichte vom Vater des besessenen Sohnes zu kommen, er musste sagen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich fühle Unglauben in meinem Herzen. Viele Menschen, sie fühlen sich depressiv. Aber wie können sie Glauben zeigen? Sie müssen die Worte sprechen, sie müssen Glauben sprechen. Ellen White behandelt das in Schritte zu Jesus, Kapitel 6, sprich Worte des Glaubens. Sie meint, selbst wenn dein Herz nicht glaubt, selbst wenn dein Verstand zweifelt, aber wenn du Glauben aussprichst, wenn du Bibelverse beanspruchst, wenn du dich auf die Wahrheit berufst, dann wird das auch dein Herz verändern. Das gibt Gott die Erlaubnis, dein Herz zu verändern. Jakobus Kapitel 3 spricht darüber: Unsere Zunge ist wie der Zaum eines Pferdes oder das Ruder eines Schiffes. Sie lenkt unser Leben. Wenn ich das zusammenfüge, wenn ich also Worte der Wahrheit und des Glaubens spreche, selbst entgegen der Gefühle meines Herzens und meines Verstandes, dann verändert Gott mein Herz. Eines der ganz entscheidenden Dinge, wenn man Glauben oder großen Glauben hat, besonders für jemanden, der mit geistlicher Kampfführung zu tun hat, ist, dass man gegen seine Gefühle sprechen muss. Man darf sich nicht auf seine Gefühle verlassen. Und Ellen White spricht sehr viel darüber: Gefühle versus Glaube. Es stimmt also nicht, dass es keine Bedingungen gibt. Es gibt ganz sicher Bedingungen. Und noch eine letzte Sache. In Schritte zu Jesus, Kapitel 3, Absatz 1, stellt Ellen White die Frage: Wie kommen wir zu Jesus? Wie kommen wir zu Jesus? Sie zitiert Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo, nachdem Petrus gepredigt hat, die Leute sagen: Was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus: Tut Buße. Und dann sagt Ellen White, dass die Bedingung, zu Jesus zu kommen, die biblische Bedingung, zu Jesus zu kommen, beziehungsweise das, was wir daraus schließen können, ist: Die biblische Bedingung, um zu Jesus zu kommen und Jesus in unserem Herzen zu haben, ist, Buße zu tun und zu bekennen. Also vergesst Besessenheit durch Dämonen. Schritte zu Jesus. Schritte, um Jesus ins Herz zu bekommen. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Lösung darin besteht, Jesus zu haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Besessene zu Jesus hinlief. Nun heute, wir laufen zu Jesus. Jesus ist ja nicht hier. Also wie laufen wir zu Jesus? Schritte zu Jesus. Und einer der wichtigsten Schritte ist, Buße zu tun und zu bekennen. Und deshalb führen wir Menschen dazu, Buße zu tun und zu bekennen.
Danke. Wir hatten einen Fall auf YouTube. Da sah eine psychisch fragile Person eine deiner Predigten und wiederholte dein Befreiungsgebet Wort für Wort. Und danach wurde es nicht besser. Im Gegenteil, sie wurde verängstigt und war überzeugt, dass sie völlig von Dämonen erfüllt und hilflos gegen sie sei. Was sagst du zu diesem Fall?
How would you address that?
Weißt du, das passiert oft, wenn wir Menschen zum ersten Mal helfen. Denn wenn sie sich der unsichtbaren Schlacht bewusster werden, greifen die Dämonen mit voller Kraft an, um sie zu entmutigen und dazu zu bringen, alles abzulehnen. Und dann wird es zu einem Glaubensweg. Und deshalb dauert es bei manchen Menschen länger. Dieser Kampf dauert länger, weil sie mit Unglauben kämpfen, mit dem Glauben selbst. Sie müssen mehr studieren, mehr im Geist der Weissagung lesen, in der Bibel, um ihren Glauben zu stärken. Und deshalb ist es nichts Ungewöhnliches, dass sie plötzlich mit Angst angegriffen werden oder in Panik geraten. Nun, während sie beten, fragen sie sich, warum funktioniert das nicht? Es gibt viele Gründe, aber ich will ein paar nennen. Unglaube. Ein weiterer könnte sein, dass sie nicht bekannt haben, dass sie eine unerkannte Sünde haben, eine starke, nicht bekannte Sünde, die Gott möchte, dass sie bekennen. Für diejenigen, die im Okkulten waren, kann es etwas sein, dass sie noch aus ihren Tagen in der Hexerei praktizieren. Zum Beispiel eines der Mädchen, dem wir geholfen haben, sie hat vor kurzem entdeckt, dass sie Astralprojektion betrieben hatte, etwas, das Hexen im Okkultismus tun. Und sie musste das bekennen. Das war ihr nie in den Sinn gekommen und sie wusste nicht einmal, was das war, bis sie darüber gelesen hat. Und das war etwas, zu dem der Heilige Geist sie geführt hat, zu diesem Verständnis. Also die Tatsache, dass das Gebet nicht sofort gewirkt hat, führt uns wieder zu dem, was wir in der vorigen Frage besprochen haben. Dass Jesus in unserem Herzen zu haben und Jesus einzuladen, in unser Herz zu kommen, Buße und Bekenntnis einschließt.
Viele Menschen sehen sich deine Predigten an, ohne jemanden zu haben, mit dem sie sprechen können, zur Unterstützung oder zur Orientierung. Könnte das eine Gefahr darstellen?
Ich denke nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist in all unserem Leben wirkt. Und ich glaube, dass Jesus versucht, uns alle zu retten. Und wenn also Menschen sich die Videos ansehen, meine E-Mail-Adresse steht ja da. Jeder, der sich melden möchte, kann das tun. Ich beantworte jede E-Mail, die mich erreicht, so gut ich kann. Vielleicht nicht sofort, aber ich versuche definitiv zu antworten. Also vertraut darauf, dass Gott die Kontrolle hat und dass Jesus führt und dass der Heilige Geist sie zu den richtigen Antworten leitet. Und während sie diese Videos ansehen, wird Gott sie zu den richtigen nächsten Schritten führen. Auch wenn sie sich hoffnungslos fühlen, wenn sie die Schrift beanspruchen, wenn sie Jesus in ihr Herz einladen und beten und Gott um Hilfe bitten, dann wird Gott ihnen ganz sicher helfen.
Okay, danke David. Wir sind fast am Ende. Möchtest du noch etwas über den Macken-Fall sagen? Denn der wird oft von Leuten verwendet, die dich kritisieren.
About the Macken case, because that's always been used by people who criticize you.
Ja, also wenn du die Geschichte des Macken-Falls studierst, beschreibt Ellen White viele Merkmale dessen, was die Mackens taten.
Ellen White lays out a lot of characteristics of what the Mackens were doing.
Zum Beispiel sagt sie, dass sie auf den Straßen predigten und als öffentliche Belästigung in Toledo, Ohio, ins Gefängnis kamen. Sie glaubten, sie würden um des Evangeliums willen leiden und Mrs. Macken sprach in Zungen. Sie sagt auch, dass sie in den Straßen der Stadt Mansfield, Ohio, in Zungen sprachen. Sie behaupteten, Meister einer chinesischen Kauderweltsprache zu sein, die, wie sie sagten, von Gott gekommen sei. Sie sagt, sie führten theatralische Darbietungen auf. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber sie taten eindeutig mehr als nur zu beraten und Dämonen zu tadeln. Sie sagten den Leuten offen, dass sie besessen seien und taten so, als würden sie die bösen Geister austreiben. Und dann steht hier, dass R. Macken behauptete, der Herr hat uns Schwester White die Macht gegeben, Dämonen auszutreiben. Und dann riet Anne White ihnen, ihr habt sogar angenommen, dass euch die Macht gegeben sei, Teufel auszutreiben, dass der Herr euch als seine Beauftragten bestimmt habe, um diese bösen Geister auszutreiben. Sie behaupteten also, sie hätten eine direkte Offenbarung von Gott erhalten, dass sie hinausgehen und Dämonen austreiben sollten. Und dann behauptete Mrs. Macken, sie habe die Gabe der Weissagung. Schließlich verschwanden sie und verließen die Gemeinde. Und viele Leute verweisen einfach auf den Macken-Fall und sagen, oh, Macken, also ist jede Form von Befreiungsdienst falsch. Aber übrigens, wir behaupten gar nicht, ein Befreiungsdienst zu sein. Wir sind eine Bibelschule. Und mein Hauptanliegen ist es, Bibel zu lehren und die Menschen zu lehren, die Bibel und den Geist der Weissagung gründlich zu studieren. Aber aufgrund dessen, was der Herr für meine Frau getan hat, ist meine Schuld gegenüber dem Herrn, die ich ihm versprochen habe, denjenigen zu helfen, die er zu uns bringt. Ich gehe nicht hinaus, um Leute zu suchen. Ja, die Videos sind im Umlauf und viele Menschen aus aller Welt melden sich und ich bin dankbar, dass es ihnen hilft. Für mich ist das meine Art, meine Schuld gegenüber Christus zu begleichen. Aber viele verallgemeinern einfach den Macken-Fall und sagen, oh, Jesus treibt keine Dämonen aus. Ellen White treibt keine Dämonen aus, obwohl ich gerade Zitate gezeigt habe, die das Gegenteil belegen. Oder sie sagen, die Jünger haben keine Dämonen ausgetrieben. Ich weiß nicht, woher diese Blindheit kommt, aber sie benutzen den Macken-Fall, um zu sagen, dass jede Art von Befreiung falsch ist. Doch wenn man den Macken-Fall sorgfältig studiert, sieht man, dass es sich dabei eher um die pfingstlerische Art der Befreiung handelt. Durch Slaying in the Spirit, also Umfallen im Geist, Zungenrede und allerlei theatralische Darbietungen, wie wir sie bei Benny Hinn sehen. Er schlägt jemanden auf die Stirn und die Person fällt nach hinten. Solche Dinge also. Ich denke, viele forschen hier nicht gründlich nach und sagen einfach, oh, Macken. Ja, Ellen White sagt, alle Befreiung sei schlecht. Aber ich habe gerade ein Zitat gezeigt, in dem Ellen White mehrfach sagt, dass sie Menschen, die besessen waren, zurechtgewiesen und Dämonen ausgetrieben hat. Es ist also wichtig, dass die Leute das verstehen und den Macken-Fall genau studieren, um zu begreifen, dass Ellen White hier wirklich über pfingstlerische Manifestationen und Methoden spricht und nicht über das, was wir hier zu lehren versuchen. Denn sowohl im Geist der Weissagung als auch in der Bibel finden wir Hinweise auf den richtigen Weg, jenen zu helfen, die unter der Knechtschaft Satans leiden. Und letztlich geht es genau darum, Menschen zu helfen, die unter der Knechtschaft Satans stehen. Und ich stelle oft fest, dass viele, die kritisieren, noch nie jemandem wirklich geholfen haben. Jedenfalls nicht jemanden, der unter der Macht Satans leidet oder mit Befreiung zu tun hat. Wenn sie das getan hätten, wüssten sie, dass das nicht einfach ist. Und oft fühlt man sich hilflos und verzweifelt. Aber wenn man damit zu tun hatte, vielleicht sogar in der eigenen Familie, dann empfindet man Mitgefühl und man bittet Gott immer wieder um Weisheit und um die Befreiung der betroffenen Person. Und deshalb möchte ich das, zumindest für uns, darauf zurückführen, dass wir einfach nur versuchen, Menschen so gut wie möglich zu helfen. Wir versuchen ganz sicher nicht, theatralische Darbietungen zu machen oder zu behaupten, Gott habe uns dazu bestimmt, ein Befreiungsdienst zu sein. Wir sehen uns nicht als Befreiungsdienst. Wir sind eine Bibelschule und wir konzentrieren uns auf die Bibel. Aber ich weiß, dass das Bibelstudium jedem helfen wird, der unter der Knechtschaft Satans steht, und zu lernen, wie man Christus im Herzen hat, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, wird dir helfen. Darum lade ich alle ein, die sich aus aller Welt an mich wenden. Kommt zu unserer Bibelschule, studiert die Bibel. Wir werden unser Bestes tun, euch auf dem Weg zu helfen, aber nichts wird euch mehr helfen, als Jesus in eurem Herzen zu haben und die Bibel zu studieren.
Danke, David. Ich denke, das sind gute abschließende Worte.
Danke.
Okay. Thank you.
Danke, dass ihr während dieses Gesprächs bei uns geblieben seid. Und danke, David, dass du all diese Fragen beantwortet hast. Wir möchten wirklich dazu raten, ein Gleichgewicht zu finden, zu erkennen, dass es böse Mächte gibt, die versuchen, uns anzugreifen, aber sich nicht zu sehr darauf zu fixieren. Unser Fokus sollte immer auf Jesus liegen. Und wir sollten wissen, dass er die Macht hat, dass er die Kontrolle hat. Und wenn man zu Jesus läuft, wird er einem immer helfen. Vielleicht nicht immer sofort, es kann etwas Zeit brauchen, aber Jesus wird dich niemals im Stich lassen. Und ich denke, das ist die Botschaft, die du vermitteln wolltest.
Ja.
Danke fürs Zuschauen.